redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Fotografie, der Sendung, in der Chris Marquardt so freundlich ist, mir zu erklären, wie es denn mit dem Fotografieren so geht. Hallo Chris.
Hallo Holgi, wie geht's dir?
Denn so mit dem Foto? Wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Ich räusper mich die ganze Zeit, weil ich aus dieser
Klausel.
Ja, räuspern.
Räuspern mit Holgi und Chris.
Genau. Smartphone räuspern. Worum geht's heute?
Um Fotografie.
Ah, das ist ja
was ganz was Neues.
Was Verwegenes.
Ich möchte mal so ein bisschen reden über, jetzt mal wieder weg von Technik und so Zeug, sondern mal so ein bisschen über Aufmerksamkeit, Steuerung von Aufmerksamkeit.
Also das heißt, dass wir jetzt in den Podcast Gewinnspiele einstreuen, um die Leute bei der Stange zu halten, zum Beispiel.
Genau. Wenn wir das goldene Wort sagen, schreibt das bitte mit. fiese Methoden dazu, Hörer dazu zu zwingen zuzuhören.
Ja,
ich glaube, die hören ganz freiwillig zu.
Erhöhen der Verweildauer nennt das der Hörfunk-Werbeprofi.
Alternativ können wir einfach nur guten Content machen und dann bleiben die Leute schon von selber da.
Ja, da hatte ich letztens so eine schöne Diskussion auf Facebook gelesen von ein paar Kollegen von einem anderen Sender, wo dann auch dann irgendwer schrieb halt rein so, herzlichen Glückwunsch zu den vielen neuen Likes, also zu diesen vielen Likes. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Und dann... Also das ist halt so eine Social-Media-Diskussionsgruppe. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Und dann stand halt drunter, wir haben, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so Buzzword optimiert und Targeting subtrahiert und
SEO und bla.
SEO und bla und so. Und ich war ganz, ganz kurz davor, darunter zu schreiben, hey, wie wär's eigentlich, wenn ihr einfach mal ordentliches Radio macht und dafür Likes bekommt?
Genau.
Habe ich mich dann doch nicht getraut.
Ja, die Qualität, das haben manche nicht so im Blick, dass die hilft.
Ja. Ja, das, ja.
Und wir machen natürlich hier nur die beste Qualität.
Genau, nur bei uns gibt es nur die besten Waffeln.
Ganz genau. Also Aufmerksamkeit.
Ich habe die perfekte Waffel, egal.
Du hast einen an der Waffel?
Nee, ich experimentiere gerade, ich habe ein Waffeleisengeschenk gekriegt.
Nein.
Ja, ein zwar so für Brüsseler, also so Lütticher Waffeln, ne? Belgische Waffeln, Waffeleisen.
Was ist das denn? Warte mal, ich google das nebenher.
Die ganz dicken Eckigen sind das.
Ich habe sie, Bild, ich sehe Bild, ich weiß jetzt, was
und
du meinst.
Das Problem ist halt, du machst dafür nicht so einen normalen Waffelteig. Also der Waffelteig ist ja normalerweise relativ dünnflüssig, also relativ flüssig, und du machst so diese Herzwaffeln, diese dünnen oder so.
Ja.
Und für so Lütticherwaffeln musst du sehr, sehr zähflüssigen Teig haben.
Mhm. Ich sehe ein Bild, das sind so richtig Teigklumpen, die da
genau,
auf diesen Waffeleisen
liegen. Genau,
den du
so relativ dick ausbringst, und du musst auch noch einen speziellen Teig haben. Da experimentiere ich gerade so ein bisschen rum. Und ich habe tatsächlich, und das ist das Allergeilste, was es überhaupt nur gibt, ich habe eine Backmischung für Lütticher Waffeln gefunden von einer Waffelbäckerei. Die vertreiben also ihre Zutaten praktisch als Backmischung.
Nein.
Und das jetzt du musst da nur noch ein bisschen Butter ranmachen, was Milch.
Aber
ne?
Das fühlt sich ja dann nicht mehr so toll selbst gemacht an, oder?
Nicht so toll selbst
ist
gemacht.
Der Genuss dann nicht mehr, das kann man doch nicht genießen, wenn das so fertig ist.
Ja, aber du kannst halt mal eben zwei Waffeln machen.
Man kann halt mal eben schnell.
Ja, aber das ist ja das Schöne. Ansonsten
Schatz,
gehst halt hin,
lass uns ein Waffelchen essen.
Genau, ansonsten gehst halt hin und fängst an zu mischen und dann brauchst du irgendwie, du willst ja noch ein bisschen Vanille haben und ein bisschen Zimt und solche Sachen. Die hast du auch nicht immer da. Weißt du? Und gestern Abend haben wir halt auch so gedacht, Waffeln? Ja, ne? Das ist dann, als würdest du so, ja, sehr nett.
Waffeln.
Also ich habe gestern, also es ist mir jetzt gelungen, ich versuche halt das Rezept zu perfektionieren durch die wie viel Butter tue ich dran, wie viel Milch tue ich, vielleicht noch ein bisschen Zucker dran oder vielleicht noch ein bisschen Salz.
Also du pimpst jetzt, pimp mal Waffelmischung.
Genau, ich arbeite da so ein bisschen. Und heute ist es mir dann gelungen, heute Morgen so perfekt zu werden wie noch nie oder so gut zu werden wie noch nie. Also richtig batzig, da ist ein spezieller Zucker drin.
Kannst du das jetzt reproduzieren?
Hier. Ich kann das reproduzieren jetzt, gut. Ja. Also ja, aber ist ja vielleicht ein Thema für die Kombüse und nicht für Fotografie. Es ging um Aufmerksamkeit.
Wollte ich gerade sagen. So viel zum Thema Aufmerksamkeit. Lass uns doch einfach mal beim Thema bleiben. Na super. Okay. Nee, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit. Der Grund, warum ich da jetzt gerade mal so ein bisschen die heutige Sendung, wir hatten ja gesagt, dass wir irgendwas zum Thema Lightroom machen wollten.
Ja.
Das verschieben wir noch ein kleines bisschen, weil irgendwie die Gerüchteküche gerade so brodelt, dass dann demnächst Lightroom 6 und ganz toll und alles.
Ja, und vielleicht habe ich mich dann auch wieder ein bisschen beruhigt über meinen Lightroom-Fuck-up, den ich die letzten Tage hatte, so dass ich dann freundlicher mit der Software umgehe.
Genau, sei lieb zu Lightroom. Dann
Wobei
ist Lightroom auch lieb zu dir.
Es ist nicht leicht, ne? Muss man ja mal, alleine, dass die Knöpfe immer hin und her springen, finde ich. Die Buttons.
Da reden wir dann in der
Sendung. Ja, reden
wir in der Live-Sendung. Apropos Waffeln. Bei mir springen da keine Knöpfe. Nee, also wir verschieben das noch in der Hoffnung, dass vielleicht bis zur nächsten Sendung dann Lightroom 6 da ist. Und dann kann man nämlich gleich ziemlich top aktuell dann über das neueste Ding erzählen. Und dann hat das auch länger Aktualität.
Ja.
Ja, Wahrnehmung. Und zwar hatte ich am Wochenende gemeinsam mit dem Alexander Waschkau, wir haben ein Seminar gehalten.
Hoaxilla Alex ist das.
Genau, der Hoaxilla Alexander. Wir haben ein Seminar gehalten, einen Workshop gehalten für eine Firma. So eine Firma, die so im visuellen Visualisierungsbereich tätig ist. Und da ging es um das Thema Wahrnehmung, Gestaltung. Und das sind so Themen, die so ein bisschen von dem Geektum weggehen und sich so ein bisschen mehr in Richtung, naja, was ist denn die Essenz der Fotografie, worum geht's denn? Und da ist eben Wahrnehmung und Aufmerksamkeit ist halt ein zentrales Thema. Und dann dachte ich, du, lass uns das doch mal hier ein bisschen anreißen, das Thema. Ja. Fand das ganz spannend, vor allem, weil es bei mir jetzt auch noch ganz frisch ist. Und das ist quasi für mich so eine Fortführung vom Wochenende. Mhm. Worum geht's denn in der Fotografie? Was ist das Ziel des Fotografen? Was willst du als Fotograf erreichen?
Einen Ausschnitt aus der Realität abzubilden, der mehr erzählt als nur was auf dem Bild zu sehen ist. Also hinter dem noch eine Geschichte schwingt.
Genau, da, Punkt. Das ist genauso, da steht hier sogar, Geschichte erzählen.
Ja,
das ist
also, so ein aber ganz ohne wichtiges sie zu erzählen, weil sonst würdest du eine Fotostory machen wie in der Bravo, also wo du einfach ganz
kannst du natürlich auch machen.
Struktur aneinander reißt.
Aber Bild, das Sprechblasen ja, rein und genau, dann ist ein Comic, ja.
Genau, und das Ding ist aber doch, ein Bild zu hinzubekommen, ein Bild zu schaffen, das ein bisschen mehr erzählt als nur das, was auf dem Bild ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll.
Ja, das ist auch, da haben sich auch schon ganz viele Leute so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen.
Habe ich dir das Super Soaker Bild gezeigt, das ich mit der Lens Baby Spark gemacht habe?
Nein, aber ich bin jetzt gerade, das ist vermutlich auf deinem Flickr Stream, dann gehe ich doch mal nicht. Ach nee, ist es nicht.
Nee, ich schick dir einen Link im Chat.
Schick mir mal einen Link. Also Geschichten erzählen, das ist ja so ein zentrales Ding. Wir wollen ein Bild machen und wir wollen als Fotograf ja so ein klein bisschen Kontrolle darüber haben, was der Betrachter da, wie der Betrachter an das Bild rangeht.
Ja.
Weil du kannst eine Geschichte natürlich besonders gut erzählen, wenn du in der Lage bist, als Fotograf tatsächlich ein bisschen zu steuern.
Den Blick zu führen,
ja. Die Aufmerksamkeit des Betrachters zu steuern. Und also wo der hinschaut auf dem Bild, vielleicht sogar in welcher Reihenfolge welche Sachen angeschaut werden. Und dadurch vielleicht auch ein bisschen zu mitzubestimmen, was der Betrachter dann dabei empfindet, weil um Emotionen geht's natürlich auch in der Fotografie.
Ist das was man intuitiv hinbekommt? Oder ist das was, wo man wirklich arrangieren muss, wo man also auch Zeit braucht, sodass das Motiv im Zweifelsfall dann auch schon wieder verschwunden ist?
Also zuerst mal gibt's da nicht wirklich so das Rezept. Wenn es das Rezept gäbe, du könntest dann quasi sagen, okay, Punkt 1 macht das, Punkt 2 macht das und dann macht das, dann würde ja jeder nur noch super Bilder machen.
Fotobot.
Richtig. Also das funktioniert so nicht. Mhm. Warum das nicht so funktioniert, da kommen wir dann gleich drauf. Aber funktioniert das intuitiv? Also ich denke, es gibt schon Leute, die so von sich aus einen besseren Blick haben, besseres Auge haben, wie man sagt. Ich kenne schon Leute, die so unbedarft rangehen, also die auch ohne diese ganze Theorie und ohne das ganze Wissen ans Fotografieren rangehen und tolle Bilder machen. Mhm. Die können es dann zwar nicht erklären, aber die haben dann einen höheren Anteil an tollen Bildern als manche andere. Mhm. Das gibt's schon, also dass das jemand so ein bisschen besser kann. Und das Problem ist dann aber, wenn es darum geht, tatsächlich solche Sachen auch mal reproduzieren zu können. Weil wenn man nicht weiß, warum man es kann, dann bleibt es halt doch ein Stück weit Zufall. Dann ist es so Bauchgefühl und ach, hier ist das Bild, der Super Soaker.
Das erzählt halt viel mehr als einfach nur ein Typ und steht mit seiner Tochter und Wasserpistolen da und schießt auf mich.
Und da haben wir schon einen guten Weg, eine Aufmerksamkeit zu steuern.
Tatsächlich?
Ja, wo schaust du bei dem Bild hin?
Na, auf die Schärfe.
Also na, richtig. Der Rest ist da und ist Beiwerk und gibt dir Kontext und so weiter. Aber die Schärfe, also mit diesem Lensbaby hast du ja so ein Punktschärfe und drumherum viel Unschärfe.
Ja.
Und das Auge schaut zum Beispiel total gern dahin, wo es scharf ist im Bild. Mhm. Da kannst du dich festhalten. Da hat das Auge, kann sich so einklinken in die Schärfe und beim Rest, da gleitet man dann so drüber und nimmt das so am Rande wahr. Also damit hast du schon mal einen guten Das, lass das mal offen, das Bild. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also, kann man es intuitiv richtig mal, also richtig, es ist schon wieder so blöd, ne? Richtig und falsch gibt es ja nicht in der Fotografie. Aber kann man es intuitiv so machen, dass man die Aufmerksamkeit bewusst steuert? Ja, kann man schon, aber wenn man es weiß, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen öfter mal ein gutes Ergebnis an der Stelle. Mhm. Bevor wir einsteigen, ich muss jetzt eins kurz loswerden. Das habe ich jetzt in allen Sendungen und auch auf dem Seminar am Wochenende war das kurz Thema. Ist es auch jetzt, muss es auch jetzt kurz sein, weil es auch ganz viel mit dem Thema Aufmerksamkeit und Wahrnehmung zu tun hat. Und es ist das Kleid.
Das Kleid.
Du erinnerst dich. Du hast es gesehen.
Doch heute Morgen. Heute Morgen
habe ich durch alle Medienblogs und ich habe es mal wieder komplett
verpasst. Ich habe es komplett verpasst und heute Morgen irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in irgendeinem Blogposting zum ersten Mal gelesen und aber nicht lang genug, um zu verstehen, was das jetzt eigentlich soll. Erklär es mir bitte.
Also wenn du hast du das Bild von dem Kleid gesehen?
Ja, das war weiß-gold gestreift, so ein ganz komisches. Ja.
Gut, also du siehst da weiß-gold. Okay. Es gibt tatsächlich ne? Dieses signalisiert mir, dass du gar nicht weißt, dass man das auch anders sehen kann.
Ja.
Ja, doch kann man. Mhm. Es gibt Leute, also es gibt alle Fernsehsender haben schon Leute in die Fußgängerzonen geschickt, Kamerateams in die Fußgänger haben den Leuten das gezeigt und ein Mikro hingehalten und gesagt, sag mal, was du da siehst. Und manche sehen weiß-gold, manche sehen blau-schwarz.
Ist ja geil. Ich habe übrigens das Soaker-Bild jetzt auch mal, nur falls sich jetzt Leute fragen, was soll das denn? Ich habe das jetzt mal in einen Flickr-Stream geladen, damit es jeder sich angucken kann.
Alles klar. Also weiß-gold gegen blau-schwarz. Mhm. Und das hat natürlich mit Wahrnehmung zu tun. Die einen nehmen es so wahr, die anderen nehmen es tatsächlich anders wahr. Es gibt Leute, die sehen da ein blau-schwarzes Kleid. Also das, was du als goldene Bordüren siehst, sehen die als schwarz. Und das, was du als weißes Kleid siehst, sehen die als dunkelblau.
Woher kommt das?
Und das hat damit zu tun, dass wir uns unglaublich gerne und unglaublich leicht visuell verarschen lassen. Unser Sehsystem ist ja kein wissenschaftliches Instrument. Unser Sehsystem besteht aus Augen und besteht vor allem auch ganz, ganz viel aus einem Gehirn, was da ganz viel Arbeit leistet und ganz viel interpretiert und ganz viel aus dem, was es sieht, ja versucht, sich da einen Reim draus zu machen. Mhm. Also das siehst du, wenn du unterwegs bist und du siehst einen fremden Menschen, dann siehst du da, auf jeden Fall weißt du, dass das ein Mensch ist, obwohl du den ja noch nie gesehen hast und obwohl der vielleicht eine ganz andere Nase hat als alle anderen Menschen, die du bisher gesehen hast. Mhm. Oder obwohl der, keine Ahnung, du kannst einem Menschen eine grüne Sonnenbrille mit goldenem Rand aufsetzen und das ist trotzdem noch ein Mensch. Mhm. Also das Bild wird ja irgendwie, das hatten wir auch schon vor einer Sendung mal, das wird das Pattern-Matching, was wir machen. Wir sehen Muster und wir erkennen die. Wir haben eine Mustererkennungsmaschine im Kopf. Und diese Muster, die erkennst du immer wieder. Und unser Gehirn ist total drauf trainiert, Muster zu erkennen, zu interpretieren, was es da sieht. Und ich paste dir mal kurz einen Link in unseren Chat. Das ist die sogenannte Checker-Shadow-Illusion vom MIT. Und da siehst du ein Schachbrett mit zwei bezeichneten Feldern, A und B.
Ja.
Und die Frage ist jetzt, welches ist heller? Und du siehst natürlich, dass B ist heller.
Wahrscheinlich ist es das nicht, sonst wäre das nicht die Frage, ne?
Die sind gleich hell. Also wenn du jetzt nachmisst, dann ist A und B tatsächlich identisch hell. Das Auge und dein Gehirn sagt dir, das stimmt doch gar nicht. Aber wenn du es nachmisst, dann siehst du das. Da ist dann unten auch nochmal so ein Link für Proof. Da klickst du mal drauf und dann macht er so graue Streifen drauf und dann siehst du, dass die tatsächlich gleich sind.
Ja.
Und die Illusion passiert deshalb, weil da ein Schatten ist. Da ist so ein Zylinder auf dem Board. Also schaut es euch mal in den Shownotes an. Da ist ein Zylinder auf dem Board und der wirft dann quasi so einen konstruierten Schatten nach links unten auf das helle Feld. Sagt also meinem Gehirn, du, da ist es dunkler.
Ja.
Und dann rechnen wir das quasi heller, was da ist im Kopf.
Ja.
Das zweite Ding ist, und das, da kommt unsere Mustererkennung wieder ins Spiel. Wir erkennen Muster. Was für ein Muster erkennen wir denn da?
Schachbrett.
Richtig. Ein Schachbrettmuster.
Ist es nicht?
Helle, dunkle Felder abwechseln. Natürlich ist es das.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt auch wieder irgendwas.
Nein. Okay. Und dieses Wissen darum, wie ein Schachbrett funktioniert, fließt natürlich hier mit ein. Das heißt, unser Unterbewusstsein sagt, nee, das muss ja so sein,
ja,
weil so sind nun mal Schachbretter. Und dann wird das gar nicht mehr hinterfragt, dass das eine vielleicht doch gleich hell sein könnte wie das andere. Mhm. Also so ähnlich ist das mit diesem Kleid. Das Kleid ist fotografiert. Ja, da hat die Kameraautomatik hat da so ein bisschen zugelangt. Also zum einen ist das Kleid vorne im Schatten und im Hintergrund ist es sehr hell. Und deshalb hat die Kameraautomatik erstmal das ganze Ding deutlich heller gemacht, damit das Kleid noch irgendwie ordentlich aussieht. Also das ist eine Überbelichtung eigentlich. Mhm. Das heißt, was da auch immer vorher schwarz war, wird jetzt plötzlich hellgrau und dann interpretieren wir das als weiß. Mhm. Beziehungsweise nicht als weiß, sondern als Gold. Und das liegt daran, dass der Weißabgleich der Kamera auch nicht sauber funktioniert hat. Mhm. Und hat das komplette Ding total ins Warme gezogen. Das siehst du, wenn du dir bei diesem Kleid mal den Hintergrund anschaust. Da siehst du hinten so ein...
Wo finde ich denn das Kleid eigentlich?
Gib mal das Kleid in Google ein.
Das Kleid,
alles klar. Und dann siehst du sofort einen Beitrag vom Stern oder so.
Ja, da ist also es blau.
Du siehst blau-schwarz. Ja, also weiß-gold.
Aber warum ist es denn, also bei dem Sternbeitrag ist es blau-schwarz. Ich habe es aber auch schon in weiß-gold gesehen.
Moment. Ist das der Sternbeitrag mit dem Titel Das Kleid hängt bald im Museum?
Ja.
Und da ist es oben ein Bild.
Ja.
Mit der Unterschrift, ist dieses Kleid blau und schwarz oder weiß und gold?
Genau, es ist blau und schwarz und ich habe es aber auch schon mal in weiß und gold gesehen.
Ich sehe hier die weiß-goldene Version.
Aha.
Und du siehst die blau-schwarze Version.
Kann das an meinem Monitor liegen? Also heute Morgen habe ich es auf dem Laptop gesehen.
Nö. Sind da Links davon, diese Facebook und Twitter und Google Plus Links, sind die von der Farbe normal?
Ja.
Ja, bist du gerade wieder diese Illusion irgendwie aufgesessen. Außerdem siehst du hier momentan einen etwas kleineren Ausschnitt von dem Bild mit dem Kleid.
Ja.
Vielleicht tut das was. Aber du siehst im Hintergrund, ist es total warm.
Ja.
Und total hell. Das heißt, die Kamera hat das Bild angewärmt und sehr stark aufgehellt. Mhm. Wenn du das jetzt wieder abkühlst, also wenn du diesen Weißabgleich wieder zurückdrehst, quasi in Richtung kühl, dann wird aus diesem Weißen blau. Mhm. Und wenn du jetzt die Belichtung wieder runterziehst, wo sie eigentlich hingehört, dann wird aus diesem Blau ein Dunkelblau. Und das gleiche passiert mit dem Gold. Wenn du das abkühlst, wird es grau und wenn du es runterziehst in der Helligkeit, wird es schwarz.
Cool.
Also das ist eine völlig wilde Geschichte.
Ja.
Und was mich völlig fasziniert hat, war, also natürlich irgendwann kannst du es nicht mehr sehen, ne? Das Kleid, jetzt wir auch noch.
Ja.
Aber es ist natürlich unglaublich spannend, weil es das Thema Wahrnehmung, weil es ein gutes Beispiel ist für das Thema, wie unsere Wahrnehmung funktioniert und B, weil sich da plötzlich so viele Menschen damit beschäftigen. Da ist ja die halbe Welt gerade dabei, sich dieses Kleid anzuschauen und drüber nachzudenken, warum die einen das so und die anderen das so sehen. Also das ist schön, dass die Leute sich mal mit dem Thema beschäftigen, weil Wahrnehmung ist ja was sehr Subjektives. Mhm. Also nicht nur was höchst Subjektives.
Ja, was Subjektives.
Was Subjektives, genau. Was
ausschließlich Subjektives.
Und wir nehmen ja die Dinge war basierend auf allen möglichen Dingen. Die Einflüsse, die uns hier von rechts und links irgendwie dazwischenhauen, wenn wir was wahrnehmen, das sind kulturelle Dinge, das sind ganz persönliche Dinge. Und Wahrnehmung geht ja über alle möglichen Sinne. Also wir reden jetzt noch nicht mal unbedingt nur von Fotografie, sondern wir reden auch von Temperaturempfinden. Der eine friert, der andere nicht. Wahrnehmung, wenn jemand was erzählt, wie das interpretiert wird, das ist immer subjektiv. Und hier ist es halt in der Fotografie, speziell im Visuellen, ist natürlich das kulturelle Umfeld extrem wichtig. Mhm. Also die Frage ist immer, was sind denn die Sachen, die uns beim Beurteilen von Bildern beeinflussen? Und warum funktionieren die Bilder nicht immer für alle gleich? Und da müssen wir jetzt einfach mal zum Beispiel in die Kultur schauen.
Okay. Schau mal.
Lass uns mal Farben ansprechen.
Ja.
So Thema Farbenlehre, das ist, ich möchte jetzt auch ganz, ganz.
Ja, das hatten wir ja auch schon mal zum Teil, das, ne?
Also, so ein bisschen. Ja. Ich mach jetzt auch nochmal einen Link hier rein. Die Leute, die behaupten, ich weiß, welche Farbe welches Gefühl auslöst, die sind
Typberater.
Die muss man, ja genau.
Die
sind
Typberater und hinterher laufen alle Leute in unvorteilhaften Farben rum.
Ja, also es ist schwierig, weil zum einen kann man auch in der jeweiligen Kultur eine Farbe, natürlich kann man der Farbe eine Bedeutung zumessen, aber es hängt halt noch unglaublich viel von dir ab. Also ja. Von dir persönlich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, in Deutschland ist der Tod und die Trauer mit Schwarz belegt, dann können wir das erstmal so akzeptieren. Das ist so, auf einer Beerdigung trägt man bevorzugt Schwarz. Aber natürlich hat Schwarz auch für andere Leute andere Bedeutungen, das ist ganz klar. Wenn du jetzt aber zum Beispiel nach China gehst, dann hast du das eben nicht. Da ist Schwarz dann eher was anderes und die Trauer, die wird dann eher mit Weiß belegt. Oder jetzt ist ja irgendwie gerade das chinesische Neujahr rum und da werden dann immer so Geschenke verschenkt. Jeder schenkt jedem irgendwie was und das ist immer irgendwie typischerweise in irgendwelchen roten Umschlägen und Päckchen drin, weil Rot ist eine extrem positive Farbe in China.
Ist bei uns nicht so, ne? Also es ist zwar Rot ist die Liebe, aber Rot ist halt auch Gefahr.
Rot ist Liebe, aber Rot ist auch Gefahr, rote Ampel, Rot ist vielleicht auch ein bisschen Aggression und so. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, um Gottes Willen. Bin ich da nicht geeignet dafür und B, ist es tatsächlich sehr individuell. Aber Farben werden natürlich in verschiedenen Kulturen irgendwie auch mit verschiedenen Bedeutungen belegt. Das heißt, Farben sind einfach mal nicht so ganz klar. Unwichtig. Das heißt, wenn du in deinen Bildern jetzt mal plötzlich mit Farben arbeitest, dann ja, kannst du damit nicht unbedingt definieren, was da für eine Emotion beim Betrachter entsteht. Weil du eben nicht weißt, also du kannst es nur dann ganz bedingt tun, wenn du weißt, welchem Kulturkreis dieser Betrachter angehört.
Und das ist schwierig, wenn du im Internet ein Foto veröffentlichst.
Klar. Ja. Also da kommt da eben noch dazu, dass das Kleid dann wahrscheinlich jetzt auf der halben Welt irgendwie durch die Blogs getrieben wird. Und natürlich dann auch andere kulturelle Einflüsse da mitspielen. Ganz logisch. Dazu gehören natürlich dann für dich persönlich Konditionierungen. Du hast ja als Kind auch irgendwie, deine Eltern haben irgendwie dein Zimmer in der Farbe gestrichen und dein Bettchen und ihr hattet im Bad irgendwelche komischen Fliesen in irgendeiner Farbe. Also bei uns aus den 70er Jahren in
grünliche, bläuliche,
in grünbräunlichen Tönen, orange
war auch braun, ganz grün, grau.
Das heißt diese 70er Jahre Farben, ich hatte damals einen orangen Pulli oder so. Und ich weiß, bei uns in der Klasse waren damals irgendwie Zwillinge, deren Mutter hat denen auch Hosen gestrickt und so weiter in Braun- und Rottönen, Braun- und Orangetönen.
Die jungen Leute von heute wissen gar nicht, was wir erdulden mussten.
Das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Also diese Farben, die haben für mich eine ganz klare Bedeutung. Wenn ich die in diesen Kombinationen sehe, dann werde ich sofort sowohl im Positiven als auch im Negativen an irgendwelche Aspekte meiner Kindheit erinnert. Diese Assoziationen haben andere Leute gar nicht. Und das ist jetzt noch nicht mal, weil es ein anderer Kulturkreis ist, sondern weil es aus einer anderen Zeit kommt.
Ja.
Also deshalb darf man das also nicht jetzt irgendwie.
Also bitte, können wir uns auf die Farben nicht verlassen.
Wir können uns überhaupt nicht darauf verlassen, auf diese Farben. Überhaupt nicht. Wir können uns ein Stück weit drauf sie verlassen, dazu kommen wir dann nachher gleich. Aber aus dem Blickwinkel, dass Farben irgendwas bedeuten oder dass jede Farbe eine fixe Bedeutung hat, nee, das kann man gleich mal über Bord werfen. Das funktioniert so nicht.
Aber so habe ich auch noch nie fotografiert.
Ja, aber ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen zu schauen, warum gibt's kein Rezept? Also an den Farben kann man es zum Beispiel schon mal nicht festmachen. So, was haben wir denn noch? Formen haben wir.
Ja.
Formen, ich
halt
kenn's.
Auch, Formen bringen halt auch nur was, wenn eine Form eine Abweichung von allen anderen Formen darstellt. Wenn du also einen Würfel innerhalb von Bällen fotografierst oder sowas, dann ist Form sicherlich was, womit du
dann hast du da die Aufmerksamkeit, erzeugst. Natürlich,
klar. Aber sonst wird's schwer, oder? Und gerade wenn du draußen unterwegs bist, wo ja alle Handformen einander abwechseln.
Ja, und vor allem haben natürlich Formen auch in verschiedenen Kulturen wieder unterschiedliche Bedeutungen. Du hast ja dann auch Pattern, also Mustererkennungen, wenn du ein Bild anschaust und möchtest dann vielleicht irgendeine Form mehr Bedeutung zumessen, als sie eigentlich hat. Also sagen wir mal, du hast ein Auto und das hat halt ein Gesicht, also siehst du dein Gesicht. Oder deine Mustererkennungsmaschine sieht ein Gesicht und macht da quasi, gibt dem quasi so eine Bedeutung. Formen haben international auch unterschiedliche Bedeutungen. Ich erinnere mich daran, als ich meine Zeit lang mit Software und da auch mit Internationalisierung zu tun hatte. Also du hast die gleiche Software, die in 8 verschiedenen Kulturkreisen verkauft wird. Und dann hast du da oben irgendwie so ein Toolbar und dann machst du da mal Symbole drauf, damit man die leichter erkennt.
Ja.
Und plötzlich stellst du fest, dass die Lupe, die du zum Suchen verwendest, also das Icon von der Lupe, in Japan so nicht funktioniert.
Ach, was nehmen die denn?
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, man möge mich bitte korrigieren, ein Baum. Oder das gute alte Speichersymbol, die Diskette.
Ja.
Auch da haben wir wieder das Thema Zeit.
Das ist entkoppelt, glaube ich, mittlerweile, oder? Weil das ist halt das Speichern-Symbol und die meisten Menschen wissen nicht
mehr, warum das so ist. Die wissen nicht mehr,
was das ist. Wer heute 15 ist oder so, der hat doch noch nie in seinem Leben so eine Diskette gesehen.
Ja, gut, dann siehst du aber dann andere Geschichten. Zum Beispiel, wenn ich hier auf dem Mac mal in diese Systemeinstellungen gehe und dann da diese Energieverwaltung für meinen Laptop, ne, wann der sich abschalten soll, ob der nach 15 Minuten den Bildschirm ausschaltet und so.
Das ist eine Energiesparlampe.
Das ist eine LED-Birne.
Nee, das ist eine Energiesparlampe.
Auf welcher Version macOS bist du denn?
Ah, okay,
du bist
doch nicht auf Yosemite. Nee, ich habe noch nicht auf Yosemite upgegradet, weil ich dachte, never change a running system.
Und, das hast auch recht erstmal. Ja. Das war bis zu einer gewissen Version, frag mich jetzt nicht bis zu welcher, das werden wir sicher in den Kommentaren lesen, war das eine Glühbirne.
Ja, und dann war es so eine gewendelte Energiesparleuchte.
Genau, das jetzt ist das so eine Compact Fluorescent, so eine gekringelte Energiesparlampe. Und jetzt, hier ist es jetzt eine LED-Birne.
Ah ja.
Also die sagen sich dann an der Stelle zumindest.
Die gehen mit der Zeit.
Nö, wir wollen den Leuten nicht irgend so ein altes Symbol unterjubeln, sondern das geben, was sie erkennen.
Mhm.
Oder was gerade aktuell ist. Oder vielleicht wollen sie auch nur sich damit selbst irgendwie einen modernen Anstrich geben. Man weiß die wahren Beweggründe nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Diskette immer irgendwo zwangsläufig das Speichern-Symbol ist.
Ja.
Wobei, wenn wir jetzt schon mal bei Apple sind, muss ich mir mal ganz kurz hier, ich mache mir mal ganz kurz hier in Pages ein neues Dokument.
What?
Ich will mal kurz schauen, ob die ein Speichersymbol, nee, die haben gar kein Speichersymbol. Die haben kein Speichersymbol. Also da ist im Toolbar ist kein Speichersymbol, kann ich denn eins rein? Ich will nur schauen, ob da jetzt auch eine Diskette noch drin ist oder nicht.
Gibt es da überhaupt noch, da gibt es überhaupt kein Speichersymbol mehr, weil das sowieso die ganze Zeit speichert, oder? Kann das sein? Also ich habe zumindest ich arbeite auch mit Pages und ich habe immer das Gefühl, ich muss gar nicht speichern. Und falls doch, gehe ich in einen Menüpunkt speichern. Aber dass ich ein Symbol geklickt hätte, wäre mir
jetzt
auch
neu. Genau, ich glaub, die haben das jetzt komplett da rausgenommen.
Ja, ne?
Ja.
Super.
Sehr schön. Also international funktionieren auch Symbole und Formen nicht unbedingt immer gleich. Also auch da kann man sich nicht darauf verlassen, dass da irgendwie Aufmerksamkeit gesteuert werden, dass die gleich gesteuert werden.
Ja.
Was natürlich dazu kommt, und das sieht man, wenn man sich dann in anderen Kulturen bewegt und dort fotografiert ist, wenn ich im Ausland Fotos mache und die mit nach Hause bringe, dann kriege ich da trotzdem mehr Aufmerksamkeit. Warum? Weil die Sachen natürlich anders sind.
Ja.
Weil die anders aussehen und anders ist natürlich erstmal interessanter.
Ja, das ist das.
Ne? Weil es neue Reize bietet.
Ja, wie bei den Nachrichten. Ne?
Und weil es dann eben auch möglicherweise bei uns andere Assoziationen triggert.
Mhm.
Weil was man jeden Tag sieht, ist nicht spannend und vielleicht sind dann die Symbole oder die Farben oder die Formen, die wir dort dann sehen und hier nach Hause bringen, vielleicht haben die dort eine banale Bedeutung und bei uns eine ganz andere und deshalb schaut man dahin und sagt, boah, cool oder boah, ist das doof oder hat sonst irgendeine Reaktion. Naja, also das mal nur mal so als um mal so eine Idee zu geben, dass man sich halt nicht drauf verlassen kann. Also das Rezept gibt's nicht. Es gibt aber so ein paar Dinge, die scheinen etwas universeller zu funktionieren. Und das sind drei Hierarchien, über die wir so in der Form, glaube ich, noch nicht geredet haben. Und das ist einmal die Hierarchie der Kontraste. Also was ist wichtiger, was ist weniger wichtig?
Ja.
Die Hierarchie der Farben und die Hierarchie der Dinge. Fangen wir mal bei den Kontrasten an. Du denkst jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Bild.
Ja.
Oder wir schauen jetzt mal auf irgendein Schwarz-Weiß-Bild. Wir suchen uns mal eins aus deinem Stream raus. Flickr.com/Holgi. Dann schnappen wir uns mal ein Schwarz-Weiß-Bild. Und zwar nehmen wir uns, ach ja, das mit dem Bad Belzig.
Bad Belzig? Bad Belzig, alles klar.
Bad Belzig. Ha, das ist ja lustig.
Das ist lustig, das sieht nämlich aus, als würde der Horizont auslaufen.
Tut er auch.
Na, ja, schon, ja, aber das ist ein Hügel, den du da siehst. Im Hintergrund ist ein Hügel, der steigt halt von rechts nach links an.
Das sieht aus wie eine Wasserfläche, die ausläuft.
Genau. Was sie aber nicht kann, weil ja die Tankstelle vorne gerade ist.
Also interessant ist auf jeden Fall bei dem Bild schon mal, dass ich es als Thumbnail erst gesehen habe, als kleinen. Und da hast du diese Tankstelle mit dieser Laterne oben. Und im Kleinen erkennst du aber nicht, was es ist. Und dann sieht es aus wie so ein aus dem Zeichentrick, so ein Ding, wo du womit du eine Bombe zündest, so ein Trigger, den du runterdrückst.
Genau, ja, genau.
Genau so sieht das aus. Stimmt. Und ich dachte mir, watten datten, und dann schaust du rein und dann siehst du, oh, das ist ja eine Tankstelle mit einer Laterne oben.
Staubsauger der Laterne.
Der Staubsauger sieht aus wie oben wie so ein Trigger zum Runterdrücken. Ja. Na gut. Also Hierarchie der Kontraste. Ich meine, das kannst du jetzt nicht mehr beurteilen, weil du das Bild kennst, weil du es gemacht hast und weil du dich damit beschäftigt hast und auch dran rumgeschraubt hast.
Ja, ja, das alle Filter draufgeworfen, die im iPhone nur waren.
Ich sehe es. Aber
allem Drama.
Wenn der Betrachter das Bild jetzt frisch betrachtet, mit neuem unverbrauchtem Auge, wo schaut er denn zuerst hin?
Vermutlich rechts oben auf den hellen Baum.
Also der ist zumindest nicht unwichtig. Wobei, es gibt ja noch hellere Bereiche im Bild. Also ich bin tatsächlich erstmal oberhalb von diesem Staubsauger gelandet.
Ja.
Also da ist der Himmel, da ist vor allen Dingen leer. Da ist eine leere Fläche und da ist dieses komische Triggerteil, was mich verwirrt, weil ich das falsch gematcht habe. Also da habe ich ein Muster erkannt, was da nicht hingehört, oder habe das irgendwie in einem Muster zugeordnet. Das heißt, das ist für mich erstmal ein interessanter Punkt, aber auch eben, weil er hell ist. Also hell ist wichtiger als dunkel in Bildern. Helle Flächen ziehen uns an. Das menschliche Auge als Motte. Und die dunklen Sachen, die sind erstmal nicht so wichtig, es sei denn, du hast jetzt ein großes Meer von Weiß und da drin einen dunklen Punkt. Dann ist der natürlich automatisch irgendwie das eine andere Ding, was du anschaust. Und der Rest ist dann quasi nur noch so als Hintergrund. Aber so generell, also der Vordergrund jetzt in diesem Bild, diesen gepflasterten Hof, der auf dem das steht, den nehme ich erstmal überhaupt nicht wahr.
Stimmt.
Der ist doch einfach so irgendwie da und fertig.
Ja.
Was dann natürlich jetzt noch dazu kommt, was du schon gesagt hast, das ist höchst verwirrend, weil da hinten
der eine dieser, Baum ist schwarz, der andere ist weiß.
Also der eine ist schwarz, der andere, der ist in der Sonne und ist weiß, beziehungsweise hat starke Kontraste. Also da ist viel schwarz und weiß drin, das ist sehr hell und dunkel. Die sind allerdings so fein, dass sie jetzt nicht so rausknallen. Also ein Zebrastreifen würde stärker rausknallen, weil er größere schwarze und weiße Flächen hätte. Aber das Pattern von diesem komischen Trigger matcht da, und dann ist natürlich noch verwirrend, dass der Horizont da hinten nicht horizontal ist.
Ja.
Weil es eben so ein bisschen wie eine Wasserfläche aussieht und nicht wie ein Feld oder wie ein Hügel. Und da zieht's mich dann einfach auch hin, weil das ist so stark gekippt, dass das eben auch wieder so aussieht wie bei der Intro von Paulchen Panther, dass das Bild schräg hängt mit dem schrägen Wasser. Also das läuft so ein bisschen.
Ach Gott, das ist lange her.
Ah, ja. Damals. Kommt das heute nicht mehr?
Ich weiß, ich habe es lange nicht gesehen.
Das kommt doch sicher im 100. Rerun im Vorabendprogramm.
Was ich gesehen habe, ist lange her.
Aber
falls man übrigens Hintergrundgeräusche hört, die sich nach Furzgeräuschen anhören, das liegt daran, dass mit der Hilti mein Treppenhaus aufgestemmt wird, während wir hier.
Ach, ich dachte, ich wollte nichts sagen. Ich dachte schon, du hättest was Falsches gegessen.
Nee, das ist auch noch in einigen anderen Sendungen zu hören, eventuell. Darum weise ich gerne darauf hin.
Ja, wenn du nachher vor die Tür trittst, dann fällst du runter, weil die Treppe weg ist. Bunk.
Ich wenigstens wieder eine gute Geschichte zu erzählen.
Also Hierarchie der Kontraste. Hell nach dunkel ist so eine der wichtigen Geschichten. Kontrastreicher ist stärker als kontrastärmer. Also bei dem Bild jetzt, der Vordergrund, diese Steine da unten, das ist nicht nur dunkel, sondern das ist auch fast kontrastfrei. Also ist ein bisschen, aber da ist wenig richtig hell und wenig richtig dunkel. Das ist eher so eine.
Die Linien sind halt dunkel, aber.
Die Linie, aber es ist eine graue Matsche, ist das da vorne, und deshalb interessiert das einen schon mal gar nicht. Und da, wo die Kontraste sind, also links der dunkle Baum vor dem hellen Hintergrund, hat ja super starken Kontrast. Und rechts dieser helle Baum, der hat natürlich auch ganz viel Kontrast. Und in der Mitte diese Staubsaugersäule mit der Lampe oben, die mich an deinen Trigger erinnert. Ist natürlich auch so ein Ding. Also da sind so die Kontrastflächen und da schaut man dann so hin und her und guckt, was da so abgeht, und den Rest ignoriert man erstmal. Also das ist Hierarchie der Kontraste. Das ist übrigens auch das auch mit so ein bisschen Erklärung, warum. Nee, warte mal, lass mich eins weitergehen und dann erkläre ich dir was über Schwarz-Weiß-Bilder. Mhm. Und zwar die Hierarchie der Farben. Das ist jetzt der zweite. Lass uns nochmal zurückgehen. Die Übersicht hier. Und ich suche jetzt noch
welche
mal.
Welche Übersicht? Du meinst diese Farbanmutung, die du
geschickt hast? Ich suche jetzt noch mal die Übersicht deines Flickr-Streams. So. Und jetzt nehmen wir doch mal den Super Soaker. Den hat sich jetzt wahrscheinlich schon fast jeder angeschaut.
Jo.
Der Super Soaker. So, der hat jetzt natürlich auch Kontraste. Da gibt's hell und dunkel. Das ist ja jetzt in Farbbildern genauso.
Irre bunt.
Aber du hast jetzt eben noch so ein zweites Layer oben drauf liegen, und das ist dieses Farblayer, die Hierarchie der Farben. Ja, wo guckt man denn jetzt da so hin auf dem Bild? Wo zieht's dich hin? Also, wir hatten es schon vorher etabliert, die Schärfe.
In die Mitte, ne? Die
Schärfe zieht dich in die Mitte, weil Schärfe ist ehrlich gesagt ja nichts anderes als Kontrast. Schärfe ist Kontrast, und viel Kontrast heißt viel Schärfe.
Ach so. Stimmt. Ja, ist einleuchtend. Ja.
Unschärfe bedeutet ja nur, dass zwischen zwei Flächen ein sanfterer Übergang besteht und kein harter Übergang. Harter Übergang ist ein Kontrast, und weicher Übergang ist weniger Kontrast.
Also was mir an diesem Bild auffällt, ist jedes Mal das Boot.
Der
orange Rumpf.
Der ist nicht nur orange, sondern der ist auch noch so schräg von der Sonne angeleuchtet. Der hat also auch noch so eine knallorange sonnenbeleuchtete Fläche.
Genau, und dazu dann auch noch das Dach des Hauses als Rot.
Also diagonal auf der anderen Seite vom Bild dann quasi das rote Dach, und das bildet dann tatsächlich so eine Diagonale. Wenn wir die Diagonale jetzt mal verfolgen, dann kommen dazwischen auch noch mal so ein paar rote Dinge. Mhm. Da kommt dann das T-Shirt von dem Mann mit der Sonnenbrille links.
Ein Teil der Markise ist zu sehen.
Das Mädchen hat eine rote Mütze auf, und der Mensch rechts hat zwar eine blaue Jeans und ein blaues Hemd an.
Aber der Tank seiner Super Soaker ist rot.
Hat aber so einen orangen Super Soaker in der Hand. Also da können wir quasi tatsächlich so eine orange, warm-rot-orange Diagonale so einmal quer durchs Bild legen. Der Rest vom Bild, bis auf jetzt noch so ein, zwei Flecken, ist grün und blau.
Ja.
Also grün unten das Wasser, grün die Hecke, grün die Bäume. Und blau der Himmel und blau der Mensch mit dem Super Soaker.
Jo.
So. Rot ist wichtiger als blau. Auch nicht als grün. Also wir haben ja so ein Farbspektrum, das irgendwo so bei kurz nach dem Infrarot anfängt und im Rot und dann Orange und Gelb und Grün und dann ins Blau geht und dann so übers Ultraviolett und dann übers Ultraviolett wieder im für uns nicht mehr sichtbaren verschwindet. Mhm. Also wir können mal sagen, auf einer Seite ist Blau, auf der anderen ist Rot und in der Mitte ist Grün. Und der warme Teil des Spektrums, also die rote Seite, die rot-orange-gelbe Seite, hat eine wesentlich höhere Wichtigkeit als die kühle Seite. Mhm. Das heißt, da werden die Augen hingezogen. So, jetzt hast du hier ein Bild, das hat eine Kombination aus, wie jedes Farbbild, eine Kombination aus Kontrasten, hell und dunkel, kontrastreich, kontrastarm und so eine Farbhierarchie. Mhm. Und die eine Hierarchie sagt, das ist wichtig, und die andere sagt, das ist wichtig. Mhm. Und das kann sich in die Hände spielen oder es kann sich gegenteilig auswirken. Also lass uns mal das Bild hier anschauen. Also worum geht's dir denn in dem Bild? Was ist wichtig in dem Bild?
Naja, der Typ mit seiner Tochter oder vermeintlichen Tochter, die mit Wasserpistolen auf mich schießen.
Also, hat das Kind auch eine Wasserpistole?
Ich meine ja.
Sieht man nicht mehr auf dem Bild, ist zu klein. Ja. Also siehst du dann einen Mann, der so einen Super Soaker in der Hand hat, und das ist so das Ding, worum es dir geht.
Also worum es mir auch ging, als ich das Foto gemacht habe.
Genau. Ja. Genau. So, jetzt wird die Aufmerksamkeit, also der Typ mit dem Super Soaker, der hat zwar dann diesen Super Soaker in der Hand, der ist aber relativ klein. Mhm. also nimmt nicht viel Fläche ein. Der Mann selber ist irgendwie bläulich angezogen. Das heißt, das ist so eine Farbe, die auch nicht so ganz viel Aufmerksamkeit will. Und das merkt man auch, weil das Boot immer nach Aufmerksamkeit schreit.
Ja.
Das schreit so und zieht dich immer so nach links weg. Hast du, und zwar nicht nur, weil es orange ist, sondern weil da auch ein starker Kontrast ist, nämlich das helle Orange gegen das im Schatten liegende. Mhm. Und darüber dann noch das Grün von dem oberen Teil des Bootes. Und dieses Orange-Grün-Rot-Grün, das ist ja auch nochmal so ein Primärfarbkontrast, der auch dann so, das kommt quasi daher wie ein farbiger Zebrastreifen, so ein bisschen.
Naja. Hm?
Da hast du jetzt natürlich einen Gegenpol, diesen Schirm, diesen weißen, weil das ist eine helle Fläche. Die zieht dich so aus der Kontrastrichtung an, aber das wird komplett überstimmt von diesem orangen Boot.
Ja.
Das sagt einfach, nö, ich bin Farbe, ich bin wichtiger. So. Also du kannst tatsächlich diese Hierarchien, die können sich helfen, die können sich aber auch unglaublich im Weg stehen. Und das ist so ein Bild, wo ich sage, das steht sich fast so ein bisschen im Weg. Mhm. Du gehst dann jetzt.
Ja, wäre natürlich geiler, wenn da, wo das Boot ist, auch noch irgendwie ein Strauch wäre, einfach nur, ne?
Mhm.
Dann hättest du das Zentrum, also den Mann im Zentrum des Bildes, auch im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Mhm. Ich erkläre dir dann gleich, warum es trotzdem funktioniert.
Ja, also das verstehe ich nämlich nicht.
Ich zerbastel es jetzt mal versuche ich dir gleich mal zu erklären, warum es denn auch trotzdem funktioniert. Also gut, aber wir sind noch in der Zerbastelphase. Also der Mann hat jetzt keine sehr aufmerksamkeitsheischenden Klamotten an. Also wenn der jetzt eine rote Jacke an hätte oder so, wenn der das rote T-Shirt an hätte, dann wäre er schon wichtiger im Bild. Außerdem, ja, so aus kompositorischer Sicht ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil da könnte man jetzt noch schauen, ob es irgendwelche Linien gibt, die dahin zeigen, also die deine Aufmerksamkeit führen in die Richtung. Gibt's jetzt nicht wirklich. Ja, der Steg, der kommt so von rechts rein, ja, vielleicht so ein bisschen.
Darauf war es auch nicht, ich habe es da auch nicht drauf angelegt. Das war
natürlich nicht.
Von einem fahrenden Boot heruntergeknipst.
Das ist ein Schnappschuss, ganz klar.
Das ist ein absoluter Schnappschuss.
Natürlich.
Also von einem fahrenden Boot herunter mit der Lensbaby Spark, mit der du ja sowieso nur Schnappschüsse machen kannst.
Ja.
Dass es mir gelungen ist, auch überhaupt da die Schärfe liegen zu haben, wo sie liegt, ist ein
grenzt
an ein Wunder.
Ja, das ist phänomenal, das ist genial.
Ist, ja, das ist wirklich auch mehr Glück als Verstand genial. Ja.
Das ist okay, das darf man nicht sagen.
Ach so, nee, war Absicht.
Du musst sagen, das wollte ich so.
Ja.
So, was noch so dem Subjekt helfen könnte, wäre natürlich ein Rahmen drumrum.
Ja,
könnte man jetzt so ein bisschen hinfabulieren, dass das Schieferdächlein vorne so ein bisschen ihn von oben einrahmt.
Ja, die Unschärfe ist ja der Rahmen.
Das ist, oh wow. Ja, ja.
Letztlich ist die Unschärfe doch, also, ja.
Ja. Ja,
wie so eine Vignette eigentlich.
Es ist eine Schärfe-Vignette im Prinzip, genau.
Das ist eine so geile Linse. Ach Mann.
Du hast Spaß, das freut mich.
Ich freue mich auch, dass das Wetter jetzt wieder besser wird, dass man wieder raus kann. Im Winter kann ich immer noch nicht fotografieren. Das ist einfach, wenn es so matschig grau ist, kriege ich nichts auf die Reihe.
Das ist auch nicht wirklich leicht.
Nee.
Da kann man aber viel lernen dabei. Na gut, aber jetzt machen wir weiter. Also wir haben jetzt das Bild jetzt mal aus der Sicht der Kontrasthierarchie, aus der Sicht der Farbhierarchie angeschaut. Mhm. So, und jetzt gibt es aber nochmal eine Hierarchie und die ist manchmal eben doch noch wichtiger als alles andere. Und das ist die Hierarchie der Dinge. Weil was da im Bild ist, das spielt ja auch eine Rolle. Und das spielt teilweise kulturell natürlich eine andere Rolle, aber das spielt auch bei vielen Menschen sehr ähnlich eine Rolle, nämlich... Was steht ganz oben in einem Bild? Wo schaut man denn gerne hin? Jetzt in diesem Bild konkret.
Naja, das ist halt eigentlich auf die Menschen.
Richtig, auf die Menschen.
Aber halt auch auf das Boot.
Richtig,
aber wahrscheinlich auch aus zwei Gründen. Nicht nur aufgrund der Farben des Bootes, sondern auch, weil ein Boot nicht alltäglich ist.
Richtig. Aber der Mensch ist ganz, ganz vorne. Ja. Also das geht sogar noch weiter. Wenn du einen Menschen ein bisschen, also auf dem Bild geht es jetzt nicht, aber ein bisschen größer darstellst, dann sind es die Augen, wo du zuerst hinschaust. Mhm. Die Augen haben einen Magnetismus, die ziehen uns an, die sind ganz, ganz wichtig. Und dann ist es auch irgendwie nicht mehr so wild, ob der Mensch jetzt eine rote Mütze anhat oder einen grünen Pulli oder ob er einen orangen Super Soaker in der Hand hat, aber dann sind die Augen tatsächlich ein ziemlich zentrales Ding, wo wir gerne hinschauen, weil warum? Wir sind Menschen. Wir schauen jeden Morgen in den Spiegel und schauen irgendwie uns in die Augen. Wir schauen anderen Menschen in die Augen. Das ist mit eines der ersten Dinge, die wir als Kind wahrnehmen, sind irgendwie die Augen unserer Mutter und man ist augenfixiert.
Ja.
Und wenn man das mal so in eine Hierarchie gießen wollte, dann sind die Augen ziemlich weit oben und dann überhaupt mal die menschliche Form und dann ist der Mensch ein Lebewesen, also Lebewesen im Allgemeinen und dann kommen die anderen Dinge. Mhm. Und wenn wir uns jetzt dieses Bild wieder betrachten, in diesem Bild gibt es eigentlich fast nur menschgemachte Dinge und Menschen. Mhm. Also du hast ein Boot, das ist irgendwie
Kultur, das ist nur Kultur.
Kultur, drin, ja. Du hast ein Haus, das ist Kultur, du hast einen Sonnenschirm, der ist Kultur, du hast einen Zaun, das ist irgendwie Kultur, du hast einen Steg, auf dem die Leute stehen, du hast da hinten rechts in der Unschärfe noch eine Laterne, dann, ja, da sind Bäume und so und Wasser, das aber das Wasser ist wahrscheinlich auch da irgendwie läuft da in einem künstlichen Graben oder so.
Ja.
Das ist ein Kanal. Und nee, du hast also so ganz viele menschgemachte Sachen und dann ist da der Mensch. Und der Mensch unterscheidet sich natürlich vom ganzen Rest. So, weil er halt der Mensch ist.
Ja.
Und damit, und jetzt hilfst du dem Menschen auch noch, weil du ihn in die Schärfe gelegt hast. Und deshalb ist das Bild dann trotzdem auf den Menschen fixiert. Und natürlich ist der Mensch mit dem Super Soaker irgendwie das Zentrum oder sagen wir mal die Gruppe von drei Menschen ist das Zentrum, wobei der Mensch mit dem roten Hemd, der so im Schatten ist, der verschwindet ja fast.
Ja.
Aber wir nehmen ihn trotzdem wahr, weil man natürlich deutlich die Form wahrnimmt. Also trotzdem gutes Bild, hast Glück gehabt.
Ja.
Ja, und wenn man sich diese Hierarchie mal ein bisschen klar macht, dann kann man vielleicht auch an so einem Bild hinterher so ein bisschen noch rumdoktern und sagen, okay, ich weiß ja, dass es hier so ein paar Probleme gibt in diesem Bild, aber vielleicht kann ich da auch ein bisschen dran rumretten. Also,
du meinst, das Orange weniger Orange machen?
Du kannst ja zum Beispiel aus dem Orange ein bisschen die Helligkeit rausnehmen, kannst es ein bisschen dunkler machen oder ein bisschen eine Farbsättigung rausnehmen.
Machst du das dann an diesen Farbreglern in Lightroom, wo wir Sendung nicht drüber reden?
Das wäre, ja, du kannst mal kurz drüber reden. Also du könntest das natürlich global machen. Du könntest also sagen, ich ziehe jetzt einfach mal, das ist unter diesem HSL ist das. Und da gehst du dann mal in S für Saturation, Sättigung. Und könntest dann sagen, ich ziehe mir jetzt mal den orangen Teil ein bisschen runter. Mhm. Damit ziehst du auch im gesamten Bild das Orange runter. Damit also auch, dann wird auch die Markise ein bisschen weniger und das Dach wird ein bisschen weniger, weil das natürlich auch noch Orangeanteil und auch die Hauttöne werden dann anders, weil die haben ja auch Orangeanteile. Das heißt, das ist schwierig. Nee, was ich an der Stelle dann typischerweise tun würde, wäre, ich nehme mir einen Pinsel.
Und den gibt's da auch?
Den gibt's in Lightroom.
Aha.
Und dann kannst du in diesem Pinsel die Helligkeit und die Sättigung ein bisschen verändern. Also ein bisschen weniger Sättigung, ein bisschen weniger Helligkeit und dann pinselst du diese helle Front von diesem orangen Bootsrumpf an und dann ist der ein bisschen dunkler und ein bisschen weniger gesättigt.
Ja, wir müssen dringend mal über
Lightroom
reden, weil zum Beispiel reden. das mit dem hier sag schnell, Pinsel, das ist mir, keine Ahnung.
Das ist ein magisches Werkzeug.
Ja, eben, und das benutzt du, glaube ich, relativ häufig, um auch so an einzelnen Ecken den Kontrast zu erhöhen oder sowas zu machen, ne?
Also das kommt darauf an, was für Bilder ich habe, aber es gibt schon das ein oder andere Bild, wo ich weiß, dass an der Stelle, wenn ich mir dieser Hierarchien bewusst bin, dann weiß ich auch, wie ich die Aufmerksamkeit steuern kann, indem ich eben dann zum Beispiel den Baum in der Ecke ein bisschen dunkler mache, weil der zu aufmerksamkeitshaschend ist.
Ja,
oder
und ich habe das relativ häufig, dass ich irgendein Foto habe, wo ich denke, da fehlt mir was.
Ja.
Oder da ist mir was zu viel oder ja. Oder was du auch nur noch schön bekommen würdest, wenn du nur an bestimmten Stellen den Kontrast oder die Sättigung veränderst. Das gibt es auch recht häufig. Ich guck gerade hier, HSL, was haben wir denn? Sättigung. Wo ist denn der Pinsel in Lightroom?
Der Pinsel in Lightroom ist im Entwicklungsmodul rechts oben.
Rechts oben.
Warte, ich starte hier gerade mal kurz. Dann kann ich dir das kurz sagen.
Ist das Radialfilter?
Nee, der Radialfilter ist nicht. Es ist ganz, ganz rechts in dieser Reihe.
Da ist so ein, was ist denn das? Schieberegler.
Pass mal auf. Du gehst ins Entwicklungsmodul und da ist ja genau rechts, das sieht ein bisschen doof aus. Unterm Histogramm das rechte Icon.
Das rechte Icon? Das ist so ein
Adjustment Brush.
Adjustment Brush? Warte mal. Bin ich doof?
Also, du hast unter dem Histogramm hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Icons.
2, 3, 4, 5, 6, genau.
Genau, das rechte.
Das rechte, ich kann das nicht anklicken. Korrekturpinsel.
Ja, du bist im Entwicklungsmodul.
Ja.
Hast den angeklickt?
Ja.
Ah, und jetzt gehst du mal aufs Bild.
Nee, warte, klick an. Geh aufs. Ah.
Und jetzt mal ins Bild mit diesem Pinsel rein.
Wie kann ich den denn größer oder kleiner machen?
Mit der Maus, mit dem Mausrad.
Ich hab nur ein Trackpad. Warte mal, versuche ich mal.
Dann mit zwei Fingern hochswipen.
Hoch. Stimmt, hoch runter. Ah ja.
Kannst auch unten den Size-Regler, den Größenregler unter dem Pinsel verdingsen.
Dann male ich da jetzt mal drin rum. Einfach testen.
Passiert wahrscheinlich erstmal nichts.
Passiert erstmal nichts, ja doch.
Okay, jetzt.
Das Orange wird oranger gerade.
Okay, jetzt hast du rechts unter dem Pinsel so eine ganze Reihe von Reglern.
Ja.
Du hast jetzt einen Pinsel reingemalt, den du nachträglich verändern kannst. Jetzt zieh mal so an so ein paar Reglern
da
rum.
Welchen nehme ich denn da am besten?
Nimm mal Exposure, also Belichtung.
Yep. Oh, jetzt ist mein Boot schwarz.
Siehst du? Jetzt kannst du das so ganz fein regeln und so. Jetzt gehst du nochmal zurück ins Bild mit der Maus.
Ja.
Und jetzt siehst du da so einen kleinen Anfasser. Das ist da, wo du angefangen hast zu malen.
Ja, genau.
Wenn du den markierst und dann auf Backspace tippst, dann ist der Pinsel wieder weg. Du machst Puff und dann ist der Pinsel weg.
Backspace. Weg ist er. Ha, mit einem kleinen Puffwölkchen.
Genau.
Siehste? Wieder was gelernt.
Puffwölkchen ist auch schön, ja. Jetzt kannst du da dir zum Beispiel einen Pinsel basteln, der halt nur ein bisschen die Sättigung rausnimmt und ein klein bisschen die Belichtung.
Dadurch verschiebe ich dann die Aufmerksamkeit vom Boot weiter zu den Menschen. Automatisch.
Genau das tust du damit. Ja. Ist das nicht faszinierend?
Faszinierend. So, genug. Genug Faszinosum. Weiter bitte.
Genug gebastelt.
Genug gebastelt. Sonst verliere ich mich im Basteln. Das ist auch nicht gut. Ich muss nachher
noch. Ja, das ist natürlich. Das ist wie bei unserer ersten Fotosendung. Ich hatte dir angedroht, dass
ich mach dich kaputt.
Ich mach dich erstmal kaputt und alles, was ich dir erzähle, macht dich erstmal macht's erstmal schlimmer. Wir haben damit jetzt gerade die nächste Stufe eingeläutet.
Ja, genau.
Du wirst ab jetzt erstmal an ganz vielen Bildern Stunden rumschrauben.
Ach ja.
Das tut mir jetzt leid.
Mir auch, aber gut.
Ich hab dir gerade deine Produktivität der nächsten zwei Wochen.
Naja, das, jein. Also, weil ich bin ja immer noch auf diesem Stand, wo ich von 100 Bildern vielleicht 5 verwenden kann überhaupt.
Das ist aber völlig normal.
Und in diesen 5 rumzubasteln, das fände ich gut. Weil ich weiß ja im Grunde, es ist schon oft so gewesen, dass ich gedacht habe, da würdest du jetzt gerne an der Stelle das machen, was Chris neulich mal mit diesem Bild vom House of Parliament gemacht hat. Aber ich weiß nicht wie. Das ist so im Moment der Zustand, in dem ich mich befinde.
Ja, nee, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt an den 5 Bildern rumschraubst, sondern dass du jetzt sagst, dann kann ich jetzt ja von den 100, die ich gemacht habe, nochmal weitere 5 Bilder so weit verbessern, dass sie auch in den...
Scheiße, okay.
Und dann bist du nämlich jetzt an 10 Bildern am Schrauben.
Verdammt.
Verdammt. Lassen wir das Thema mal. Ich habe noch 2 kleine Themen. Also Punkt 1, wir wollen gleich nochmal die Bilderschau uns anschauen.
Ach ja, genau, hatten wir ja auch noch, stimmt ja.
Wir haben ja noch die Vrint-Bilderschau.
Gleich mal hier öffnen, wo ist sie denn?
Wer da ein Bild reinhauen möchte, der, also wir schauen uns am Ende der Sendung immer so 1 bis 2 Bildchen an. Und wer da ein Bild abgeben möchte, das wir uns dann möglicherweise anschauen, der möge bitte gehen auf tfttf.com/Vrint-Bilderschau.
Ja.
Alles klein, alles ein Wort. Und da kann man dann in so einem Formular...
Vergesse ich diesmal auch nicht, das in die Shownotes zu schreiben, dass da jeder hinklicken kann. Das wäre ja auch mal was.
Das wäre
ja mal was. Vielleicht schreibe ich es mal hier auf den Zettel, ne?
Aber bevor ich das tue, bevor wir da jetzt mal ich habe 2 Bilder ausgesucht, bevor wir uns 2 Bilder anschauen, ich tue dir gerade mal so parallel in den Chat, dann kannst du die schon mal aufmachen. Ganz wichtig. Wir haben A, einen fixen Termin und B, wir haben eine Location.
Himmel, ja!
Für Berlin am 8.8., den Samstag, den 8. August 2015, findet der Vrint-Fototag statt.
Genau.
Und zwar in Berlin im Beta-Haus.
Das ist mitten in Kreuzberg, kommt man prima mit der U- und S-Bahn hin. Es gibt, falls jemand anreisen will, auch irgendwo aus einer anderen Stadt, es gibt praktisch schräg gegenüber eins meiner Lieblingshotels, wenn ich so unterwegs bin und in einfachen Hotels absteigen will, ein Motel One. Ich finde, in Motel One kann man immer sehr gut wohnen. Also es ist so nichts Besonderes, aber halt auch nicht so schäbig oder sowas, sondern es ist ein sehr, sehr angenehmes Mittelklasse-Ding, sie.
Kannst du mir da mal einen Link geben, weil was ich jetzt tun möchte, wir müssen uns jetzt noch für den Preis entscheiden. Es können 40 Leute dran teilnehmen.
Ja.
Wir müssen uns noch einen Preis überlegen, der das irgendwie deckt, weil wir müssen
dann uns die Taschen vollspült, damit ich mir endlich diese geile neue RX100 kaufen kann. Ich habe ja meine RX100 verkauft.
Jetzt willst du die Version 3 haben.
Ich möchte Version 3 haben. Ich habe die RX100 verkauft, weil sie keinen Sucher hat. Und die neue Version hat halt einen Sucher. Und also ich bin mittlerweile so altersweitsichtig, dass ich eine Kamera mit Sucher brauche für das, wofür ich die RX100 hatte.
Mhm. Ich bin ja da, du bist ja da jetzt quasi der Böse mit den Hörnchen und ich bin ja der Gute. Und ich sag ja, wir sollten das vielleicht so gestalten, dass irgendwie Schüler und Studenten da auch locker dran teilnehmen können.
Mist, also keine RX100.
Wahrscheinlich doch keine RX100, würde ich jetzt mal sagen. Wir können das natürlich auch so eine Choose-Your-Own-Price-Geschichte machen. Ne?
Dann kriegen wir hinterher nix. Das ist ja auch
doof. Nee, Choose-Your-Own-Price mit einem Minimum. Und wer mehr zahlen möchte, darf mehr zahlen.
Ja gut, das können die Leute natürlich jederzeit gerne machen, nicht wahr? Nicht?
Das wäre nett. Ich hab da so ein, das mache ich dann über meinen Workshops-Online-Shop. Und dann gibt's da also Karten mit maximal 40 Stück. Das wird jetzt, also ich weiß nicht, wann du die Sendung jetzt hier ins Freie entlässt, aber das wird wohl noch ein paar Tage dauern. Also geht aber trotzdem einfach schon mal auf, auch das ist ein Link über meinen Shortener tfttf.com/vrindfototag. Da ist jetzt momentan noch das Formular dahinter, wo ihr euch für den Newsletter anmelden könnt. Also da geben wir euch dann Bescheid, wenn die Anmeldung offen ist. Mhm. Da könnt ihr also euch jetzt gerne nochmal fleißig eintragen und sobald dann die Anmeldung offen ist, geht's da direkt zur Anmeldung und wir schicken ein Mail an alle, die sich da eingetragen haben, dass ihr dann Bescheid wisst.
Ich habe gerade mal geguckt, das Hotel kostet 60 Euro die Nacht.
Ach, das geht ja. Ist da Frühstück drin?
Ich glaube nicht, aber Frühstück ist nicht drin, kostet 9,50 Euro extra, aber da gibt's unmittelbar um die Ecke unendlich viele Läden, wo du frühstücken, Mittagessen, Abendessen kannst. Du kannst da abstürzen. Eine meiner Lieblingsbars ist da um die Ecke. Also das ist toll.
Ja. Mhm. Gut. Schön.
Ja. Das aber ist halt, also und es geht auch noch billiger natürlich. Also es gibt dann, das ist halt am Moritzplatz, ich sag mal, 10 Minuten zu Fuß entfernt gibt es das nächste Hostel. Das ist dann irgendwo am Kotti, glaube ich, ist das. Ja, aber können wir dann ja, falls jemand mitmacht, der hier übernachten will, können wir da gerne nochmal in Kontakt
treten. Genau, wenn der Event näher kommt, wir müssen es so machen, dass es auf jeden Fall die Kosten deckt. Ja. Miete kostet das Ding nämlich schon. Aber der Platz ist gut, also Beta-Haus Berlin ist klasse.
Ja.
Du warst da schon öfter.
Genau,
das taucht. Da gibt's dann so eine Arena, so wo man sich schön so im Kreis setzen kann, im Halbkreis. So, das ist so ein bisschen wie so ein Amphitheater.
Ja, haben wir eigentlich Catering dazu bestellt? Oder
haben wir nicht, nein. Haben wir nicht, okay. Aber es gibt im Haus gibt es irgendwie eine Bar und es gibt um die Ecke rum gibt's eine ganze Menge Sachen.
Ja, da gibt es ohne Ende Zeugs. Kastenbier können wir mitbringen.
Ja, eben. Ja, genau. Also das kriegen wir alles hin. Da werden auch, glaube ich, so manchmal so Barcamps abgehalten.
Ja, genau.
Also die Location ist cool und die Leute sind cool und es ist schön kreativ und was wir konkret dann da tun, das werden wir dann auch noch
rechtzeitig bekannt geben,
aber ich denke der Preis wird handlich werden.
Ja.
So dass wir halt, naja, vielleicht ein Aufsteckblitz für die RX100 zumindest.
Was soll ich mit dem Aufsteckblitz für die RX100, wenn ich keine RX100 habe?
Ja, hast du einen Grund, dir eine drunter zu kaufen?
Ja, den Grund habe ich ja jetzt schon. Der Horizont, Mann, der Horizont.
Nur deshalb.
Also das ist echt, der Witz ist ja, da ist halt so eine Horizontanzeige drauf. Und wenn ich, ohne die Brille abzunehmen, wegen Altersweitsichtigkeit, die Kamera so weit von mir weghalte, dass ich das Display fokussiert bekomme im Auge, bin ich so weit von dem Display weg, dass ich die Horizontlinien nicht mehr richtig erkenne. Diese kleinen eingeblendeten.
Du armer das ist Mensch.
Ein Grauen. Ja.
Gut, jetzt zur Bilderschau.
Genau.
Die Bilderschau. Erstes Bild ist von Stefan und heißt Grand Central Station.
Großartig, tolle Langzeitbelichtung.
Also erstmal Grand Central Station, das ist in New York City, in Manhattan, ein altes Bahnhofsgebäude, prunkvoll, ohne Ende. Und das beherbergt mittlerweile den Apple Store.
Ach so.
Diesen einen großen Apple Store, der dann da wie in dieser Kathedrale
ist, denn auf einer Seite ganz.
Ist. Und diese Halle ist übrigens interessant, weil das fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich gar nicht bewusst deshalb gemacht, aber ich bin im Oktober in New York City und halte da einen Workshop. Und wir haben, also er hat das wohl, das Bild oben von irgendeiner Brüstung runtergemacht, also die Kamera da aufgelegt. Wir werden für den New Yorker Workshop eine Stativgenehmigung haben. Also wir dürfen da mit Stativen rein als Gruppe.
Aber was man normal braucht nicht eine Stativgenehmigung geht. Für.
Braucht man da drin, ja. Egal. Ja,
kannst du ein Bohnensäckchen, ne?
So viel am Rande. Ja, kannst du auch auf eine Brüstung legen, bist halt dann bei weitem nicht so flexibel, was deine Platzierung angeht. Aber gut, gut, was ist das für ein Bild? Also es ist von schräg oben, von so einer Brüstung runter auf die zentrale Halle der Grand Central Station. Und tja, es sind Menschen drauf. Aber es sind halt nicht nur Menschen drauf, die einfach so rumstehen, sondern...
Es sind Menschen, die sich bewegen.
Es sind Menschen, die sich bewegen. Und diese Bewegung, die siehst du, weil das eine...
Langzeitbelichtung
ist. Hier steht 20. Also ich vermute, das ist eine 20-sekündige Belichtung. Sekunden,
wenn du dir die anderen Parameter anguckst, Blende 22, 100, ISO 100. Das hat er gemacht, damit es maximal scharf ist, damit überhaupt nicht passiert, so mache ich das. Ich mache auch immer die Blende komplett zu, einfach damit ich überhaupt keine Experimente mache, sondern einfach durchgehend Schiefenterfer habe und eben lange belichten kann dazu. Also weil wenn du jetzt
also du die
Blende aufmachst, wenn es eine 8er Blende hast, wäre das Bild sehr hell bei 20 Sekunden.
Ja, würde nicht gehen, das wäre dann überbelichtet. Also er nutzt bewusst die kleine Blende, also Blende 22 ist eine kleine Blende, große Zahl, kleine Blende, also Loch klein, wo das Licht durchfällt und das gibt ihm natürlich dann auch eine lange Belichtungszeit, weil das ist ein Innenraum und der ist so hell dann doch nicht.
Das ISO 100 gegens Rauschen, auch sehr gut.
Gegens Rauschen, aber wahrscheinlich auch, damit er eben eine Langzeitbelichtung machen kann, vermute ich mal. Also ist es schön, weil man hat eben jetzt so ein paar Menschen, die da stehen, weil sie da einfach so stehen.
Was ich
die
halt sind toll dann auch finde, ist,
scharf gibt, im Bild.
Es gibt so im relativ in der Mitte, ein bisschen nach rechts versetzt, gibt es eine Figur, die doppelt steht.
Aha.
Also,
ne, hat sich umgestellt hat.
Hat sich umgestellt, genau. Ja, und ist lang genug stehen geblieben, um ein bisschen sich ein bisschen zu manifestieren.
Genau. Manche sind so verschwommen, manche sind so halb als Geister drauf. Da weißt du, dass die wahrscheinlich so 10 von den 20 Sekunden gestanden sind und dann weggegangen sind.
Oder irgendwie
oder
von einem
Bein
aufs andere getippelt oder sowas.
Genau. Also da, du kannst ja so ungefähr ausmalen, wie sie sich bewegen und funktionieren. Und manche sind einfach knackenscharf, weil die sich halt 20 Sekunden lang nicht bewegen. haben, sondern einfach nur stehen. Das sind zum Beispiel links am Schalter fast alle. Wahrscheinlich ist da einfach wahrscheinlich geht's da einfach so langsam.
Ja, und dieses Pärchen, was da steht, rechts.
Und rechts steht ein Pärchen, die sich wohl auch irgendwie, wahrscheinlich daddeln sie beide auf ihren iPhones rum. Ja, aber es ist eine super Mischung und ich vermute mal, dass das oben vom Apple Store runter fotografiert ist, weil auf der Seite ist der Apple Store und das Bild ist am 2012 aufgenommen, da gab's den da schon. So.
Sehr geiles Foto. Also weil es auch ein Ort ist, den, ne, da haben wir es dann wieder, das ist ein Ort, der so ungewöhnlich ist, für mich zumindest, ich war da noch nie. Ich kenne gleichzeitig dieses Bild, also ich weiß immer, das ist halt so auch so ein Standardbild, was sehr oft schon gemacht wurde.
Ja.
Das heißt, man kennt es, man hat so sofort diesen Mythos New York im Kopf, ich jedenfalls. Also ja, das ist alleine deswegen zieht das meine Aufmerksamkeit auf sich.
Eine technische Sache, die du gerade gesagt hattest, dass du oft die Blende so weit wie möglich zumachst, damit du dann so ganz viel Schärfentiefe bekommst. Du ist dir bewusst, dass du damit deine Bildqualität verschlechterst?
Nein.
Es ist so, dass Kameras oder beziehungsweise
in gewissen Blendenbereich
besser abbilden als in anderen. Und da redet man dann vom sogenannten Sweet Spot eines Objektivs.
Das heißt, ich müsste für alle meine Objektive wissen, wo der Sweet Spot ist, um das perfekte Bild
hinzukriegen. Ja, also es ist nicht wirklich drastisch, aber die Detailschärfe ändert sich erstmal hin zu was Besserem, bis du irgendwo in einem Bereich bist, na sagen wir mal so Blende 8 bis 11 ist das meistens, irgendwo im mittleren Blendenbereich bei einer Kleinbildgeschichte. Und dann machst du weiter zu und dann fängt diese Detailschärfe an zu leiden. Dann wird zwar die Schärfentiefe größer, aber im Detail bekommst du dann ein bisschen schärfe Probleme. Also der Sweet Spot, der liegt irgendwo so in der Mitte meistens. Ist halt so.
Ja.
Gut. Der einzige Punkt an diesem Bild, wo ich sage, naja, eins hätte ich da fast noch lieber gehabt.
Es ist mir zu asymmetrisch.
Wäre eine Zentralperspektive, eine frontale Perspektive. Ja. Das geht so diagonal. Das ist wahrscheinlich daraus entstanden, dass halt in der Mitte keine Brüstung mehr ist. Mhm. und dass er dann da hätte mit dem Stativ arbeiten müssen. Wobei, wenn du dir das anschaust, hinten siehst du ja so eine Treppe, ja, so eine Freitreppe, und die, die ist auf der anderen Seite nochmal so, die sieht so ähnlich aus.
Ja, aber was hätte er machen sollen, wenn er das, dann wäre unten, er zu, wäre weiter unten runtergekommen. Mitte,
dann wäre er tiefer gewesen, hätte genau, aber eine Brüstung gehabt für die Kamera. Also du siehst, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Bild wäre noch massiver und stärker gewesen, wenn es tatsächlich völlig symmetrisch, ja, wäre. Absolut. Weil dann hättest du die Gebäudesymmetrie, die da ist, und dann hättest du aber im Hintergrund dann diese Schalter links und die rechts nicht sind, also du hättest so eine durchbrochene Symmetrie dann.
Ja.
Und das hätte, glaube ich, dem Bild noch ein bisschen geholfen. Ist so mein Eindruck, ja, mein, ja, Gefühl, ja, an
eindeutig,
der Stelle.
Eindeutig.
Aber wer war's? Stefan? Ja, Stefan, also alle Achtung, Hut ab, gut.
Ja.
Sehr schön.
Und schon mal da gewesen, ist ja auch schon mal was, habe ich auch noch nicht geschafft. Mich reizt an den USA wenig, aber New York würde ich mir echt gern mal anschauen.
New York ist eine coole Stadt mittlerweile. Ja, ja.
Ist aber halt unfassbar teuer, da mal hinzufahren. Also so mal und wenn es nur für eine Woche ist, Hotels und so, das kannst du ja nicht bezahlen. Das ist ja hässlich.
Ja, du musst ja halt jetzt mal irgendwie Freunde in New York anlachen.
Bei, stimmt, denen du, ich brauche Freunde in New York, bei denen ich mal wenigstens eine Woche pennen kann. Aber auch das ist ein Problem, weil die haben ja alle kein, also ist halt so teuer, dass die gar nicht so viel Platz haben da wahrscheinlich, ne?
Oh. So ein Gäste, so eine im Wohnzimmer ausgerollte Gästematratze geht immer. Mhm. So, jetzt gehen wir noch zu Frank kurz. Der Frank hat uns ein Bild eingereicht. Resurrection 2.
Sehr geiles Bild. Das ist
also, was
ein aufgelassenes,
sehen wir?
Ein aufgelassenes Gebäude, also mit so.
Also das ist so aus dem Bereich Urban Exploration,
ja.
Lost Places, hier ist irgendeine ein Altbau, der nicht mehr keine Funktion mehr hat, und
ist das eine Kirche,
wo man wahrscheinlich irgendwie einsteigen muss über Zäune und das wahrscheinlich auch nicht ganz legal ist.
Jedenfalls so Bogenkonstruktion. Sieht ein bisschen aus wie das Innere einer Kirche oder Kathedrale. Ja,
könnte auch ein Sanatorium oder sonst was,
ja,
sein. Ist auf jeden Fall so ein Treppenaufgang mit so Bögen und hinten so Fenstern, die so aus so geschichteten Backsteinen bestehen, die also so ein schachbrettartiges Muster machen. Und durch die fällt Licht rein, und das Licht fällt halt jetzt nicht nur einfach da rein und macht auf den Fußboden Flecken. Das ist Sonnenlicht, also das ist punktförmiges Licht. Das ist also wie so mit einer harten Lichtquelle gemacht, sondern man sieht die Lichtstrahlen. Die Lichtstrahlen haben Volumen. Da, wo das Licht entlang fällt, sieht man das Licht.
Ja.
Also in der Luft schweben solche Strahlen. Und zum einen sind das natürlich die Fenster, die das mit ihrem Schachbrett machen, dass du dann so Bündel, so Strahlenbündel bekommst. Und zum anderen, ja, was brauchst du, damit du das Licht siehst? Du brauchst Dreck in der Luft.
Ja, Staub.
Das, ja, ist also Staub in der Luft. Und ich vermute jetzt mal, also wie würde man das hinbekommen? Wahrscheinlich, indem man ganz einfach tatsächlich bewusst auch Staub aufwirbelt.
Ja.
Also mal eine Hand Staub in die Luft wirft und wartet, bis sich's ein bisschen gelegt hat, und dann kriegt man dieses Volumenlicht hin, würde ich mal behaupten.
Mhm.
Ja, und das ist einfach zum richtigen Zeitpunkt da gewesen. Da ist Staub, man sieht es auf dem Boden. Das sieht aus wie eine Mondoberfläche so ein bisschen.
Wenn man sich durch dessen Fotostream klickt, sieht man noch mehr sehr, sehr abgefahrene.
Also das ist so ein altes Krankenhaus. Ich sehe hier ein Krankenbett und so. Ja. Wobei, das muss nicht immer das Gleiche sein. Also der scheint ziemlich viel so Urbex zu machen. Alte,
super, super, super.
Abgefuckte Gebäude. Naja, aber das hat tatsächlich, das macht Spaß, sich das anzuschauen, weil da ist was los, und da ist auch was man eben nicht alltäglich ist. Also wenn du sowas in der Natur siehst, dann ist es in der Regel irgendwie, wenn die Sonne hinter Wolken, und dann ist so ein bisschen diesig in der Luft, und dann sieht man die Sonnenstrahlen, und ich nenne das dann immer Halleluja-Licht.
Ja, genau, wo der Herr, der Heilige
so,
Geist fährt
so,
herab.
So, und, genau. So die Engelschöre singen.
Brian, ja, ja.
Und das, ja, das ist schön, wenn Moni und ich im Auto unterwegs sind. Oh, guck mal, Halleluja-Licht. Und das ist quasi so die Man-Made-Version davon. Und kommt stark.
Mhm.
Also, gut gemacht. So, technisch muss man eben, glaube ich, nichts mehr erzählen.
Nee.
Kompositorisch, ja, also wenn man das jetzt aus den Hierarchie-Gesichtspunkten anschaut, vorne links ist ein sehr heller Fleck, da landet man relativ schnell, wobei ich habe zuerst auf den mittleren Strahlen, auf das mittlere untere Strahlenbündel geschaut, mhm. Weil das den stärksten Kontrast unten auf dem Fußboden macht.
Ja.
Das macht so diese hellen Flecken neben dunklen und das hat mich angezogen und dann ist es auch so ein Ding, was eher ungewöhnlich ist und deshalb schaut man sich es natürlich auch gerne
was
an.
Was ein bisschen schade ist, ist der Lichtstrahl, der von links oben kommt. Und dann so im Nichts verwaschen endet. Ich glaube, wenn der weg wäre, sähe es noch stärker aus.
Der endet vermutlich deshalb im Nichts und verwaschen, weil da halt irgendwie der Staub oben nicht gerade rumgeflogen genau. ist. Da hat er den Staub nicht gründlich genug aufgewirbelt. Tja. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch eine Nebelmaschine. Vielleicht hat er in den Raum auch eine Nebelmaschine mitgenommen. Damit geht das ja auch ganz gut.
Eine Nebelmaschine auf Urban Exploration mitzunehmen ist aber schon
eine batteriebetriebene Pocket-Nebelmaschine,
das weißt gibt's.
Du? Ich habe keine Ahnung. Also. Ich weiß es nicht. Wenn es das gäbe, würdest du dir sofort eine kaufen.
Ich habe ja kein Gas mehr. Also
du bist geheilt?
Ich bin geheilt.
Aber eine RX 100 Version 3.
Ich habe mich an die RX 100 wirklich extrem gewöhnt. Also das ist tatsächlich meine Kamera für alles, was ich auf der Straße mache. Die habe ich halt.
Wieso hast du die nochmal nicht mehr?
Wegen meiner Altersweitsichtigkeit.
Ach so, deshalb.
Deshalb habe ich die verkauft. Also weil ich bin darauf angewiesen, also wenn ich hätte die gerne mit Sucher. Und hab halt einfach das Problem gehabt, dass ich, ja, es war unkomfortabel mit der zu arbeiten. Da habe ich mir gedacht, okay, dann verkaufe ich sie lieber, bevor ich mich die ganze Zeit ärgere und kaufe mir halt Generation 3, aber die kostet halt 700 Euro. Das ist einfach so viel Kohle, die habe ich gerade einfach nicht. So einfach ist das. Und jetzt gerade, wo ich jetzt beruflich öfter fotografiere, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ich blogge neuerdings für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und da mache ich halt Fotos auch, also die Fotos, die ich dafür blogge, sind alle von mir geschossen.
Das sind also dann quasi berufliche Fotos auf einmal.
So, ja, wenn man so will, genau, die sind zwar jetzt alle nicht so besonders toll, aber mit der RX100 komme ich da am besten klar, also da kriege ich am besten das hin, irgendwie ja, Horizont und Ecken und palala, das ist schon ganz, ganz schön so eigentlich. So, jetzt, ja, im Moment mache ich es halt mit einer anderen, geht halt auch. Aber die RX wäre schöner gewesen. Jetzt ist natürlich auch eine schöne Ausrede, das Ding zu kaufen, weil ich ist ja für einen Job. Ne?
Stimmt, das ist
aber sind eine halt trotzdem, Rechtfertigung.
Das mache ich auch immer.
Es sind halt trotzdem 700 Euro und haben, nicht haben, sind schon mal 1400. Ne?
Muss der dein Arbeitgeber da nicht irgendwie...
Der gibt mir ein bisschen Geld und davon muss ich dann gucken.
Okay. Ja, ich hätte dir eine günstige Bastelanleitung für eine Lochkamera.
Genau, die schleppe ich dann immer mit.
Kostet was nix. Bleiben Sie mal 20 Sekunden ruhig stehen, bitte. Nicht bewegen. Nein.
Nicht bewegen. Weiter atmen.
Genau.
Klick.
Genau. So wie beim Röntgenbild. Jetzt anhalten. Jetzt Luft anhalten.
Ja.
Nicht bewegen.
Ja, naja. Ich hatte ja die Hoffnung, ich habe neulich mal getwittert, hier Sony, wie wäre es, wenn ihr mir eine RX 100 schenkt, lobe ich das Ding in höchsten Tönen, aber die haben sich nicht gemeldet.
Ja. Nee, du, die Firmen sind da mittlerweile ziemlich...
Die haben das halt auch nicht nötig. Die wissen selber, dass es eine geile Kamera ist. Da brauchen die nicht irgendwie so ein Hirni wie mich für.
Ich glaube, die deutschen Sony-Mitarbeiter dürfen, glaube ich, ohne ihre Japaner gar keine Entscheidung treffen. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Stimmt.
Und wenn die dann ihren Chefs in Japan sagen, da ist so ein deutscher Blogger, der möchte gerne eine Kamera geschenkt, dann lachen die sich einen ab.
Ja, kann gut sein.
Gut, was haben wir alles? Wir haben das Thema, wir haben die Bilderschau, wir haben den Vrint-Fototag. Wir sind durch.
Wir sind durch. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause.
Ja, dann bis nächstes Mal.
Ja.
Schön war's.
Ja, ich danke dir.
Und
euch danken für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.